rauskriegt, um was es geht. Wenn es zu wenige sind, gehe ich nach 10 Minuten wieder. Ja? Habt ihr eine Ahnung, worum es gehen könnte? In diesem hier epochialen Oscar-reife Meisterwerk? Es war immer wieder genug. Ne? Genug Fleisch im Döner, das kann man sich fast nicht vorstellen. Ja? Aber es kann zu viel Fleisch im Döner geben. Mehr als genug Amazon-Pakete. Es ist mal genug, es ist Zeit aufzuhören. Darum geht es heute unter anderem, um das Stichwort genug. In Ehningen habe ich eine ganz wichtige Lebensweisheit gelernt. Haltet euch fest, nehmt euer Notizbuch in die Hand. Mehr ist mehr und haben ist besser als brauchen. Mehr ist mehr und haben ist besser als brauchen. Das passt bei Hubraum, ja, bei Verbrennerautos, die noch Hubraum haben, da ist mehr, definitiv mehr. Und bei Kaffee. Jede Krankenschwester wird da dazu Amen sagen, wenn sie Christ ist. Ja? Manchmal ist mehr, mehr. Nicht alle Krankenschwestern scheint es. Hier wird auch der Kopf geschüttelt. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Manchmal ist dann vielleicht auch genug. Heute Abend geht es darum, wann es mehr braucht oder wann es genug ist. Und manchmal könnte man in der Beziehung zu Jesus auch meinen, es ist ein bisschen wie bei Kaffee und bei Hubraum. Mehr ist mehr und haben ist besser als brauchen. Mehr Vertrauen zu Jesus zu haben, mehr Hoffnung in ihm zu finden. Und gerade jetzt, ganz ehrlich, mit all dem, was so in Nachrichten läuft, man kann es wirklich brauchen. Es gibt Menschen, die mit uns den Glauben an ihn teilen, die brauchen gerade mehr denn je. Und gleichzeitig gibt es auch in der Beziehung zu Jesus vielleicht ein falsches Mehr. Es gibt manchmal diesen Gedanken, manchmal diese Überzeugung, wenn es mehr als die Bibel gäbe, dann könnte ich Jesus wirklich nahe sein. Wenn es mehr als die Bibel gäbe, wenn ich mehr Wunder erleben würde, wie mancher Missionar, dann könnte ich Jesus wirklich nahe sein. Wenn ich mehr und häufiger Eindrücke hätte, dass Gott irgendwie senkrecht von oben zu mir redet, wie mancher Charismatiker, dann könnte ich Jesus wirklich nahe sein. Wenn ich seine Stimme bewusst hören würde, wie beispielsweise eine Sarah Young. Habt ihr schon mal gehört, der Name? Ja? Ein paar nicken. Wenn du es nicht kennst, dann könnte es sein, dass es daran liegt, dass du ein Mann bist. Diese Frau schreibt balgenweise Andachtsbücher und diese das hineinfüllt, was sie hier an der stillen Zeit erlebt, wie Gott vermeintlich zu ihr redet und was es dann hier 1:1 vor Millionen Menschen weiterzugeben gibt. Mehr. Mehr als die Bibel. Wenn ich sowas erleben würde wie die, dann könnte ich Jesus wirklich nahe sein. Wenn Gott so zu mir reden würde, dann könnte meine Beziehung zu ihm stark sein. Diese Überzeugung gibt es immer mal wieder. Und heute Abend geht es weiter in dieser Predigtreihe, wo es eben darum geht, die Bibel, sie ist mehr als nur ein Buch, mehr als nur ein nettes Stück Literatur. Und ein Abschnitt, den ich mit euch heute Abend angucken möchte, der kommt aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, 14 bis Kapitel 4, Vers 4. Und ich lese es euch vor, nach der Übersetzung der Basisbibel. Und da schreibt Paulus Folgendes. Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die zur Rettung notwendig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, sie bringt auf den richtigen Weg zurück, sie erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und wichtig ist. Das schreibt Paulus an Timotheus. Timotheus ist fast gar so was wie ein Sohn von Paulus. Es ist wie jemand, für den er wirklich eine tiefe Freude und Liebe empfindet. Es ist ein junger Mann, den er kennengelernt hat, den er zusammen mit seiner Familie kennengelernt hat. Und es ist so, dass Timotheus ein Mitarbeiter von Paulus geworden ist. Und Paulus hat ihn nach Ephesus geschickt. Dort sollte er sozusagen als Pastoren-Azubi arbeiten. Dort sollte er für die Gemeinde da sein. Und Timotheus hat ein bisschen wackelige Knie. Der ist sich ein bisschen unsicher. Junger Kerl, der von Paulus diese Aufgabe bekommt. Der kommt in eine Gemeinde, in der es relativ hoch und runter geht. In Ephesus hat es eine ganze Ladung an Menschen, die man im christlichen Slang klassischerweise als Irrlehrer bezeichnen würde. Menschen, die Christen mit dem, was sie sagen und lehren, komplett durcheinander bringen. Da geht es darum beispielsweise, es ist ganz, ganz wichtig hier so an Stammbäume zurückzudenken, ja, auch aus dem Alten Testament herkommend. Es geht um endlose Stammbäume, es geht teilweise um erfundene Geschichten, es geht um, so sagt Paulus, sinnlose Gedankenspielereien und es geht um unnötige Vorschriften. Ein Teil beispielsweise ist, dass sie sagen, wenn du Christ sein willst, aber hier sonntags grillst, also in sich mal grundlegend Fleiß ist, dann kannst du eigentlich nicht Christ sein. Und wenn du auf den Trichter kommst, dass du heiraten möchtest, du kannst nicht wirklich Christ sein. Das ist mal so eine kleine Auswahl an Zeug, was diese Leute in Ephesus raushauen. Sie sind Irrlehrer, sie bringen hier die Gedanken der Gemeinde komplett ins Rotieren. Was ist jetzt wirklich wichtig? An was können wir glauben? Was ist wichtig, um Leben zu führen, das Jesus gefällt? Das ist mit diese Frage, die da ist. Und junger Timotheus, als Pastor, der hat wackelige Knie. Und deswegen schreibt ihm Paulus nicht nur einmal, sondern zweimal. Und es beginnt in diesem Abschnitt damit, dass er ihm das nochmal sagt, hey, worum geht's? Was ist notwendig? In Versen 14 bis 15, da heißt es, ich lese euch nochmal vor, denn du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit der Heiligen Schrift vertraut, mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die zur Errettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Was Paulus ihm an dieser Stelle sagt, ist, Timotheus, bleib bei dem, was du gelernt hast. Timotheus kennt das Alte Testament. Er kennt Gottes Geschichte, die dort schon da ist. Das ist mehr oder weniger die jüdische Bibel. Er kommt aus einer christlichen Family, die diesen Hintergrund hatte. Und Paulus sagt zu ihm, bleib an dem, was du von Zwergengröße, von Kinderstundenzeit an gelernt hast. Du konntest dich überzeugen davon, dass es wahr, dass es echt, dass es gut ist. Und das, was im Alten Testament steht, es ist wie ein riesiger Wegweiser auf Jesus. Das, was du dort siehst, ist ein riesiger Wegweiser zu Jesus hin. Er ist derjenige, durch den all das, was im Alten Testament angekündigt ist, auf den Punkt kommt. Alles dort zeigt auf ihn hin. Ihn hast du kennengelernt. Halt an ihm fest, er ist das Zentrum, er ist der Höhepunkt dessen, wie Gott sich uns zeigt. Halt daran fest und lass dir nicht irgendeinen Müll von diesen Irrlehrern erzählen, sondern halt dich an dem fest, was du weißt. Bleib bei dem, was du gelernt hast, denn, und darum dreht sich's heute durch und durch an diesem Abend, denn die Bibel ist genug. Es geht nicht um irgendwelche Zusätze, Add-ons, Dinge, die es vielleicht sonst noch bräuchte. Paulus sagt dem Timotheus, die Bibel ist genug. Er sagt, dir und mir, die Bibel ist genug. Und deswegen geht es heute Abend in der Predigt um zwei Teile. Es geht zum einen darum, zu sehen, warum ist die Bibel genug für deinen Glauben? Das ist das Erste. Und das Zweite wird nachher sein, was bedeutet das dann? Was für eine Konsequenz entsteht für deinen, für meinen Alltag daraus, wenn die Bibel wirklich genug ist? Wir gucken uns nochmal zwei Verse an, die Verse 16 und 17, wo Paulus das so deutlich sagt. Warum ist die Bibel eigentlich genug? Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, sie bringt auf den richtigen Weg zurück, sie erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Und so ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und was richtig ist. Paulus führt alles auf, dass er sagt, hey, Timotheus, es gibt genug Gründe, warum die Bibel genug ist. Warum es das ist, was du brauchst. Zum einen sagt er ihm, die Bibel ist genug, weil Gottes Geist in ihr wirkt. Weil Gott selber dafür gesorgt hat, dass wir sie heute so haben, wie wir sie haben. Das ist nicht nur hier so eine Handvoll Memoiren von irgendwelchen Leuten, die einfach mal aufgeschrieben haben, was ihnen gerade so lustig einfällt, sondern sie sind das, was Gott wollte, was wir haben. Und das heißt eben, dass Gott bei diesem Entstehungsprozess darin am Wirken war. Und Jesus selbst spricht davon, wie der Heilige Geist in diesen Worten wirkt. Er sagt an einer Stelle im Neuen Testament, sagt er das so deutlich, der Heilige Geist wird kommen und er wird euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Gottes Geist wirkt in der Bibel, zum einen in ihrer Entstehung, aber auch in dem, wie du sie tagtäglich erlebst. Sie macht sie dir verständlich und erinnert dich vielleicht in manchen Momenten auf eine unnachahmliche Art und Weise an das, was Jesus schon gesagt hat. Die Bibel ist genug, denn durch sie wirkt der Heilige Geist und sie ist genug und sie hat diesen gigantischen Nutzen. Er spricht davon, es ist ein riesiger Schatz, ein großer Nutzen und Wert da drin. Die Bibel unterrichtet uns, sie zeigt uns, wer Gott ist, was es bedeutet, Teil seiner Familie zu sein. Sie deckt das auf, was schief läuft. Sie hilft zurück auf einem Weg zu Gott und sie hilft uns, ein Leben zu führen, das Gott entspricht. Sie ist von einem gigantischen Nutzen. Und er geht sogar so weit, dass er sagt, mit der Bibel bist du allen Anforderungen, für alle Anforderungen ausgerüstet und gewachsen. Dass er das so deutlich mehrfach sagt, ja, allen Anforderungen gewachsen. Da ist kein Sternchen außer 1, 2, 3, 4, 5, sondern er sagt, allen Anforderungen für dieses Leben gewachsen, ausgerüstet, um alles zu tun, was in Gottes Augen gut und richtig ist. Die Bibel ist genug, darauf reitet Paulus rum, von Anfang bis Ende in diesem Abschnitt. Und das, was er hier beschreibt, nennt man in der Theologie die sogenannte Genugsamkeit. Genugsamkeit ist kein deutsches Wort. Bei uns gibt es höchstens die Genügsamkeit. Aber wenn jemand genügsam ist, ich habe jetzt letztens hin und wieder die Situation gehabt, ich habe von jemandem ein Auto ausgeliehen, das war so ähnlich so groß wie das Auto, aus dem Jonathan in dem Video ausgestiegen ist, so ein Auto von der Größe, dass du es auch ins Überraschungsei reinbekommst. Ja? Wenn du Touran gewohnt bist, wo du leicht erhöht sitzt, mehr Power unterm Hintern hast, dann kann man sich auch mal genügen mit so einem Bobbycar mit Motor. Ja? Da kann man sagen, ich bin genügsam, es bringt mich von A nach B, ich muss heute nicht zum Wertstoffhof, das ist heute okay, ich bin genügsam, das passt. Aber Genugsamkeit, da geht es darum, dass etwas das beinhaltet, was es braucht. Ja? Genügsamkeit, es ist nicht wahnsinnig viel, aber es ist okay, ich komme damit zurecht. Und bei Genugsamkeit geht es darum, es ist das da, was es braucht. Und mehr eigentlich nicht. Und so beschreibt es einer, Wayne Grudem, der das versucht zu erklären, was diese Genugsamkeit bedeutet. Er spricht davon hier, die Genugsamkeit im Englischen, die Englisch sprechen ja manchmal bessere Worte als mir, auch wenn Shakespeare Englisch nicht so gern gehabt hat wie Deutsch. Aber er erklärt es hier, die Genugsamkeit, die Sufficiency der Bibel bedeutet, dass die Bibel alle Worte Gottes enthält, von denen er wollte, dass sein Volk sie in jedem Stadium der Heilsgeschichte haben sollte und dass sie alle Worte enthält, die wir zur Errettung, zum völligen Vertrauen auf Gott und zum völligen Gehorsam ihm gegenüber benötigen. Nochmal, also Definitionen sind manchmal ein bisschen dick und man braucht ein bisschen zum Kauen. Die Genugsamkeit der Bibel bedeutet, dass die Bibel alle Worte enthält, von denen er, Gott, eben wollte, dass sein Volk sie in jedem Stadium der Heilsgeschichte haben sollte. Und dass sie jetzt alle Worte Gottes enthält, die wir zur Erkenntnis, zum völligen Vertrauen auf Gott und zum völligen Gehorsam ihm gegenüber benötigen. Die Bibel ist genug. Das ist dieser große Punkt, der sich durchzieht. Sie enthält das, was wir zum Leben mit Gott brauchen. Sie zeigt uns, was es braucht, um gerettet zu werden, um wieder Teil von Gottes Familie zu sein. Die Bibel gibt uns das, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Sie gibt uns das, was es braucht. Sie ist komplett und abgeschlossen. Sie ist genug. Das ist die dicke, breite Antwort von Paulus, von Timotheus. Die Bibel ist genug und nennt Bam, Gründe. Wie sitzt du heute Abend auf deinem Stuhl, wenn du das so hörst? Ist die Bibel genug? Ist das ein gutes Gefühl, das so gesagt zu bekommen? Ist erleichternd? Fühlt sich begrenzend an? Es gibt diese Punkte, da denke ich mir manchmal, die Bibel fühlt sich irgendwie nicht ganz nach genug an. Es gibt diese Punkte, wo man denkt, sie scheint ein bisschen blass, ein bisschen wenig zu sein. Manchmal, da gibt es diese Momente, wo ich mir selber und wo ich andere erlebe, diesen Wunsch haben, dass Gott ganz konkret, mit einer ganz konkreten Aussage in ihr Leben hineinspricht. Dass sie wissen, was jetzt dran ist. Und je nach Lebensphase und Alter ist es eine ganz andere Fragestellung, aber es ist immer wieder dieses Ding, Gott, was ist jetzt dran? Was mache ich nach der Schule? Soll ich heiraten? Sollen wir Familie gründen? Sollen wir hier jetzt in dieser Zeit ein Haus kaufen? Sollen wir dieses Haus kaufen? Soll ich das Angebot vom Headhunter annehmen und meinen alten Betrieb verlassen und woanders arbeiten? Gott, soll ich noch mal was ganz Neues anfangen? In solchen Momenten, in solchen Fragen kann manchmal das Gefühl entstehen, hey Gott, du lässt mich mit der Bibel irgendwie im Nichts stehen. Gott hat mir nicht verraten, ob und weshalb ich meine Frau heiraten soll. Auch wenn ihr Name in der Bibel vorkommt. Aber als die Frage aufkam, habe ich nicht die Stelle gelesen, wo ich dann gedacht habe, im warmen Licht von oben, ha, das ist es. Und diese Frage bleibt, was mache ich jetzt? Gott, was ist jetzt dran? Da wäre der Traum, dass er so persönlich redet, über einen Eindruck, über was auch immer. Und ich merke auch immer wieder, es gibt diesen Wunsch, auch in mir selber, danach Gott zu erfahren, irgendwie ihn ganz persönlich zu erleben. Dass er unwiderlegbar in dieses kleine Leben hineinspricht und sich zeigt und irgendwie dadurch Glaube stärkt auf eine Art und Weise, wie das bisher noch nie der Fall war. Dass diese Hoffnung, dass er voll Gas wirkt. Und in solchen Momenten kommt die Bibel ein bisschen blass daher. Da fühlt sie sich nicht nach genug an. Weißt du, grundsätzlich ist es nichts Schlechtes, diesen Wunsch zu haben. Gott, was zeig mir, was dran ist bei meiner Entscheidung. Gott, ich habe den Wunsch, dir nahe zu sein. Und das ist gut. Das Spannende ist, dass uns die Bibel oftmals nicht direkt sagt, was wir beruflich tun sollen. Der Punkt, den sie uns mitgibt, ist oftmals ein Rahmen. Sie sagt mir nicht, wen ich heiraten soll, aber sie zeigt mir, wie Ehe sein soll. Sie gibt mir einen Rahmen, in dem ich mich bewegen kann. Auch genauso beim Beruf. Und wenn du nicht gerade denkst, du möchtest Hedgefondsmanager werden oder Zuhälter, dann gibt dir Gott in der Bibel einen sehr, sehr großen Rahmen, was beruflich möglich ist. Und weißt du, manchmal erlebe ich auch Menschen, die sagen, ich wünsche mir von Gott so eine innere Ruhe über eine Sache. Manchmal erzählen mir auch Menschen, ich habe über Situation XY von Gott den Frieden bekommen. Auch das gibt's. Und manchmal bin ich so froh, wenn diese Menschen erzählen, ich habe von Gott einen Frieden über eine Situation bekommen. Endlich, nach all dem Ringen, das da war, wo in mir was zur Ruhe gekommen ist, das wahnsinnig wild war. Oh, das gibt's. Und das ist gut. Und gleichzeitig gibt's Momente, da sagen mir Menschen, Martin, ich bin über eine Situation wirklich zu einem Frieden gekommen. Und dann gab es schon Momente, da habe ich zu ihnen gesagt, ich weiß nicht, woher du diesen Frieden hast, aber von Gott kommt er nicht. Wenn du die Bibel aufmachst, dann müsste Gott dir jetzt den Unfrieden deines Lebens geben. Manchmal ist der Wunsch nach mehr da. Und gleichzeitig die Art und Weise, wie Gott sich zeigt, führt uns immer wieder zur Bibel zurück. Dass Gott uns diesen Rahmen gibt, was ist beruflich eine Möglichkeit, dass er dir hilft, Eckpunkte für eine Entscheidung zu treffen, dass er dir manchmal dort, wo du einen inneren Frieden brauchst, durch die Bibel zeigt, ja, du darfst diesen Frieden haben, du darfst zur Ruhe kommen mit deinem aufgeschreckten Gewissen. Aber manchmal kommt vielleicht die Bibel auch mit einem Punkt daher, kommt Gott durch die Bibel mit einem Punkt daher, dass er zu dir sagt, es ist Zeit für die Unruhe deines Lebens. Auch das gibt's. Wie gesagt, das ist nicht grundlegend falsch, Gott erleben zu wollen, den Wunsch nach Klarheit durch ihn zu bekommen, diesen Wunsch nach Frieden zu haben. Aber problematisch wird es dann, wenn so ein Gedanke aufkommt, wie wenn Gott mehr geben würde als die Bibel, dann könnte ich ihm wirklich begegnen. Wenn es mehr geben würde, wenn ich permanent und konsequent seine Stimme hören würde, wie diese Frau, die in der Ich-Form Gottes Andachtsbücher schreibt, das ist nochmal ein Problem für sich, aber so, wenn so mein Leben wäre oder wenn ich Wunder erleben würde. Wenn du in die Bibel guckst, erlebst du Menschen wie die 12 Jünger Jesu, die immer wieder Wunder erlebt haben. Wunder, Wunder, Wunder. Ihr habt von eurem Familiengottesdienst dieses Bild hier noch mit dem Boot und den Wellen. Es ist nicht das einzige Wunder, das sie erlebt haben, dass Jesus plötzlich diesen See Genezareth still werden lässt. Es ist nur eines von vielen. Und trotzdem ist ihr Glaube immer wieder voller Fragezeichen. Und sie brauchen das von Neuem, dass Jesus mit ihnen redet, dass er ihnen zeigt, das ist dran. Dass er ihren Glauben weckt, stärkt durch das, was er sagt und auch was er tut. Sie kommen nicht ohne seine Worte aus. Und dieser Wunsch, dass Gott redet, da ist zum Beispiel ein Paulus. Und man könnte meinen, hier dieser Mann zieht durch die Mittelmeerregion und der muss doch permanent Gottes Stimme hören. Der spannende Punkt ist, dass er loszieht von Stadt zu Stadt mit einem sehr konkreten Plan. Was macht Sinn? Wo sind viele Menschen? Wo kann ich Menschen erreichen? Und immer wieder, nicht dauernd, aber hier und da erlebt er, dass Gott zu ihm sagt, nee, es geht nicht nach rechts, es geht nach links. Und er denkt sich, aber rechts ist eigentlich ganz cool. Und er merkt doch, nein, Gott schickt mich in eine andere Richtung. Das gibt's, aber es ist kein Dauerzustand für ihn. Immer wieder bringt uns Gott an die Bibel zurück. Und auch da, wo Menschen Eindrücke haben, mit was willst du prüfen, ob Gott hier redet oder ob das einfach dein Bauchgefühl ist, ob das dein Wunschdenken ist? Das Einzige, was eine Orientierung gibt, ist es Gott, der hier redet oder ist mein Bauch? Zum Ende des Tages die Bibel. Und andere Christen, die vielleicht mit dir die Bibel angucken und dir verstehen helfen, was bedeutet das Ganze. Dass die Bibel genug ist, ist manchmal ganz schön konkret und herausfordernd. Und manchmal kommt dann vielleicht auch diese Frage, ja, aber Martin, was ist mit so anderen Zugängen, um Gott zu begegnen? Es gibt Leute, die haben ein riesiges Herz für Musik und in diesen Liedern von Paul Gerhardt, von Hillsong, von wem auch immer, da begegne ich Gott auf eine besondere Weise. Es gibt andere, die machen sowas, das nennt sich neudeutsch Handlettering. Ja, also hier so fast gar kalligraphisch, ästhetisch schön wird da ein Bibelvers auf eine Karte gebracht. Sieht super gut aus. Ist mein persönlicher Albtraum, sowas zu machen. Aber wenn Leute das können, das ist der Hammer. Ja, das sieht einfach gut aus. Und die erleben Gott da drin, während sie diese Worte in eine schöne Gestalt bringen. Es gibt Menschen, die Gott bombig drin erleben, wenn sie draußen in der Natur sind. Sei es im Schönbuch, sei es in den Alpen, am Meer oder wo auch immer. Und den Eindruck haben, hey, wow, Gott, du zeigst dich hier. Wie passt es da dazu, dass die Bibel genug ist? Braucht es? Darf es das haben? Wie gehört es zusammen? Der spannende Punkt ist, dass die Bibel für diese unterschiedlichen Dinge immer wieder die Grundlage ist. Du kannst der beste Musiker deiner Gemeinde sein. Du kannst der virtuose Gitarren- oder Klavier- oder was weiß ich Spieler sein. Du kannst ein Lied unglaublich gut performen, darbieten, ja? Vorspielen, singen. Aber der Punkt ist, wenn das, was du singst, wenn es schief ist inhaltlich, wenn es an dem vorbeigeht, wie Gott sich in der Bibel zeigt, dann wirst du zu einem melodischen Erlehrer. Dort, wo der Inhalt stimmt, und deine Begabung und die Freude am Miteinander singen zusammenkommt, dort wächst das, was Gott ehrt. Und die Bibel ist genug dafür. Dort, wo du beim Handlettering diese Verse vor der Nase hast. Es ist nicht die Ästhetik allein, es geht um das, was du schreibst. Wenn du dir diese Zeit nimmst, Gottes Wahrheit, Gottes schöne Worte auch ästhetisch schön auf diesen Zettel zu bekommen, auf diese Karte zu bekommen, dann steckt da vielleicht geistlich ein tiefer Wert für dich drin. Und Gott in den Bergen zu erleben, ist großartig. Oder mehr, wenn du nicht der Typ Berg bist. Ja? Und dann zu sehen und zu wissen, nochmal von der Bibel her, woher kommt's? Und das mit seiner Wahrheit zu verbinden, einen Psalm zu haben wie hier, was heißt, ich schaue auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt nicht von einem Berg, sondern es kommt von dem, der all das gemacht hat. Es verbindet sich und die Bibel ist die Grundlage dafür. Darum geht es, Paulus.
durch und durch. Dass er seinem Schüler Timotheus das sagt, hey, die Bibel ist genug. Es ist die Grundlage, von der alles andere lebt. Dass er sagen kann, mit ihr bist du für alles ausgerüstet, was Gott mit dir vorhaben könnte. Er geht effektiv so weit, dass er sagt, selbst wenn du nie den Eindruck hättest, Gott spricht senkrecht von oben in mein Leben hinein, selbst dann wärst du kein zweitklassiger Christ. Kannst du das heute so hören? Dass Gott dich nicht irgendwie in eine zweite Ordnung gesteckt hat, wenn du nicht irgendwann mal diesen Eindruck hast, von oben warmes Licht und eine deutlich hörbare Stimme in deinem Kopf zu haben. Die Aussage, die Paulus uns mitgibt, und ganz kurz gemerkt, Paulus ist, der ist Charismatiker, ja? Hoch die Hände Wochenende, wenn man das so liest, in welchen Gemeinden er unterwegs ist, der hat keine Angst vom Heiligen Geist und von dem, dass er, das Heilige Geist, wirkt unter ihnen. Aber dieser Mann, der kann hier sagen, wenn du die Bibel aufmachst, dort hörst du Gottes Stimme. Und mit dem, was du dort hast, begegnet Gott dir mit allem, was du brauchst. Die Bibel ist genug. Und hintendran geht er weiter mit dem, dass er sagt, es gibt eine Konsequenz draus. Manche davon habt ihr schon gehört. Und für Timotheus hat er eine Konsequenz, keine Sorge, die wird nicht so wahnsinnig lang wie der erste Teil, aber dass er ihm Folgendes schreibt, in Versen 1 bis 4 aus dem Kapitel 4. Nachdem er ihm das so riesengroß hinstellt und sagt, hey, Gottes Worte sind genug, die Bibel ist genug, sagt er ihm Folgendes. Ich bitte dich eindringlich, vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird. Ich bitte dich im Hinblick auf seine Wiederkunft und die Aufrichtung seiner Herrschaft. Doppelpunkt. Alles, was jetzt kommt, hat wahnsinnig Autorität. Ja? Du spürst richtig raus, es geht hier nicht um eine Nebensächlichkeit. Und hier kommt kein Joke, kein Witz, sondern jetzt kommt das, was Paulus so diese zentrale Konsequenz nennt. Mit all dem im Hintergrund sagt er, verkündige die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne, ermutige und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen sprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Paulus sagt hier, predige das Wort. Ob es in einer Zeit ist, in der Leute das gut finden oder sich damit schwer tun. Bei Luther heißt es zu Zeiten und zu Unzeiten. Timotheus soll keiner werden, der jedem in jedem passenden oder unpassenden Moment einen Bibelvers an die Stirn drückt. Das nicht. Es gibt Momente, da ist es gut, einfach da zu sein bei einem Menschen. Und doch geht es ihm darum zu sagen, hör nicht auf, das Evangelium zu predigen. Das, wie Gottes Geschichte verläuft, vom Alten Testament zu Jesus hin, er als der Höhepunkt und zu dem, dass er die Ewigkeit mit uns verbringen will. Hör nicht auf, das zu predigen. Und er sagt, es wird eine Zeit geben, in der ertragen Menschen das nicht mehr. Er beschreibt so einen Prozess, dass er sagt, sie ertragen Gottes Worte nicht mehr. Die Bibel ist nicht genug, sondern sie wird zu einer Zumutung. Dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, dass er der einzige Weg zu Gott sein soll. Wozu das Kreuz? Ist es wirklich notwendig? Das Kreuz kann eine Zumutung sein für Menschen. Uns gibt genug Christen, die sagen, eigentlich ist das Kreuz nicht mehr der Ort und der Weg, wie Gott uns zurückbringt in seine Familie. Menschen werden sich von der Bibel abwenden, von dem, was Gott sagt. Und sie werden, das ist das Zweite, sie werden sich an ihren Bedürfnissen orientieren. Hey, Harmonie ist wichtiger als Gottes Liebe in Wahrheit zu sagen. Gib mir was Hoffnungsvolles, was das sich gut anfühlt. Eine Verheißung von Gott. Aber komm mir nicht mit was Herausforderndem oder dass Gott einen Anspruch an mich haben könnte. Und in diesem Weg zu sagen, die Bibel ist nicht mehr erträglich. Dieses hier, was bedürfnisorientiertes Suchen, sagt Paulus, sie werden sich von Gott abwenden und zu irgendwelchen erfundenen Geschichten hingehen, zu denen hinwenden. Das ist ein Weg, der wegführt. Paulus sagt in Timotheus durch die Bank immer wieder, die Bibel ist genug, das ist das, was du brauchst. So spitzig, so herausfordernd sie ist. Und ich glaube, jeder Nachfolger und jede Nachfolgerin von Jesus und jede Gemeinde steckt mit ihrer eigenen Geschichte und Prägung immer wieder in der Gefahr, in so einen Abwendeprozess zu kommen. An den Punkt zu kommen, dass Jesus als der Gekreuzigte und Auferstandene nicht mehr der Weg ist zu Gott hin. Oder dass man aufgrund von des lieben Friedens und der Harmonie, die so wichtig ist, nicht mehr anspricht, nicht mehr in Liebe das anspricht, was schief läuft. Nicht mehr Menschen auf eine liebe, gute Art und Weise helfen möchte, die Wahrheit, die uns in der Bibel gegeben ist, neu zu erkennen. Wo wir vielleicht als Schwaben hier und da die Sicherheit und den Wohlstand mehr lieben als das Risiko, das Jesus uns in seinem Wort gibt. Es wird mich herausfordern. Und Paulus sagt dir, mir und dem Timotheus eben immer wieder von Neuem, hey, die Bibel ist genug. Da, wo du dir was anderes wünschst, da, wo du hier gern regelmäßig dieses Reden Gottes senkrecht von oben hättest, das kann passieren, Gott tut es immer wieder, aber es ist nicht die Alltagsnorm. Mitten in diese Wünsche hinein, da ist Gottes Wort genug. Vielleicht führt es dich heute neu zurück zu dieser Wahrheit, die vielleicht unbequem ist. Das von Neuem für dich durchzubuchstabieren, hey, was ist, wenn Gottes Worte wirklich für mich genug sind? Vielleicht führt es dich ins Tun, zu sagen, Gott, ich akzeptiere die Bibel so, wie sie ist. Und ich suche dort in diesen Seiten dein Reden. Und vielleicht führt es dich auch irgendwie ins Lassen. Vielleicht führt es dich weg von halbgaren Alternativen, von Andachtsbüchern, wo Menschen versuchen, für Gott zu sprechen. Vielleicht führt dich Gott an einen anderen sensiblen Punkt, wo du merkst, hey, hier merke ich so eine Tendenz wegzukippen. Mit all dieser Gemengelage in deinem Kopf, in deinem Bauch, mit den Fragen, die vielleicht heute Abend nicht beantwortet, sondern eher aufgerissen sind, mag ich dich jetzt einladen, zu dem zu kommen, von dem wir diese Worte bekommen haben. Gott zu begegnen, ihm im Gebet zu sagen, was dich genau jetzt hier gerade ärgert, orientiert, was dir Hoffnung gibt. Mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und nach dieser Zeit der Stille werde ich hier noch laut beten und einen Abschluss zu dieser Predigt machen. Vater, du siehst, auf welche Emotionen, Gedanken, Fragen das trifft, wenn du uns in deinem Wort so deutlich sagst, dass dein Wort genug ist. Du weißt, wo Sehnsucht hier im Raum ist, dir zu begegnen. Und wo es wirklich auch Dinge gibt, wo es dein Reden braucht, sei es eben nochmal ganz neu deutlich durch dein Wort oder wo Leute irgendwie diese Sehnsucht nach dem Frieden von dir haben, wo du Dinge einfach in ihnen ruhig machst. Du tust diese wundersame Dinge immer wieder. Und das ist ein Geschenk. Und doch rufst du uns immer wieder neu zu deinen Worten zurück, durch die du redest. Vater, ich möchte beten, wie es im Psalm 119 heißt, zeig du mir neu diesen Schatz, den dein Wort enthält. Amen.